Uta Maria Weißleder ist erfolgreiche Juristin, Coach und Prozessbegleiterin mit eigener Praxis bzw. Kanzlei in Berlin. Die studierte Rechts- und Gesundheitswissenschaftlerin hat viele Jahre im Personalmanagement eines großen Gesundheitskonzerns gearbeitet. Seit 2006 beschäftigt sich Uta mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement, kurz BEM. Dabei hat sie viele Menschen bei der Rückkehr in den Arbeitsalltag nach einer Erkrankung unterstützt und geholfen. Sie kennt die Sorgen und Ängste Betroffener aus unterschiedlichen Perspektiven und auch aus eigener Erfahrung. Denn mit Anfang 30 hatte sie selbst die Diagnose Krebs erhalten. Ende 2014 kehrte Uta nach einjähriger Abwesenheit selbst wieder zurück zu ihrem Arbeitgeber und weiß, wie schwierig das sein kann. Uta ist krisenerprobt, hat gekämpft, sich selbst neu gegründet und nebenbei den Verein Leben nach Krebs e.V. mit aufgebaut. Mit ihrem qualifizierten Prozessansatz Return to Work berät sie heute Betroffene. Wir reden darüber, wie Menschen nach Erkrankungen wieder den Weg zurück in das Erwerbsleben finden können, worauf dabei besonders zu achten ist und wie sich auch die Corona-Pandemie auswirkt. Ihr hört Folge 12 von Geschichten querbeet von und mit Martin Asmuth. Liebe Uta, herzlich willkommen bei Geschichten querbeet. Viele Grüße nach Berlin.
Danke dir. Schön, dass ich da sein kann.
Lass uns zum Einstieg über dein Spezialgebiet miteinander quatschen, das betriebliche Eingliederungsmanagement. Nicht jeder unserer Zuhörer hatte zurückliegend die Notwendigkeiten, BEM auch durchzuführen. Worum geht es beim betrieblichen Eingliederungsmanagement?
Ja, das ist ein großes Wort. Ich finde auch nicht gerade niedrigschwellig. Es ist natürlich ein Rechtsbegriff, stammt ursprünglich aus dem Schwerbehindertenrecht, ist aber gar nicht auf schwerbehinderte Arbeitnehmer in dem Fall begrenzt, sondern richtet sich an alle Menschen, die innerhalb eines Jahres länger als 6 Wochen erkrankt waren. Also es geht um den Arbeitskontext und um langzeiterkrankte Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die eben durch wiederholte Kurzerkrankungen auf diese Fehlzeiten kommen. Ja, und da geht es darum, dass der Arbeitgeber die Pflicht hat, für diese Mitarbeiter ein bestimmtes unterstützendes Verfahren anzubieten, mit dem ja so die Ziele erreicht werden sollen, dass die Arbeitsunfähigkeit überwunden wird und dass der Arbeitgeber dabei unterstützt, dass die betriebliche Wiedereingliederung funktioniert.
Wie läuft so ein BEM-Prozess? Du hast ja viele Jahre Erfahrung, das ist ja auch dein Steckenpferd gewesen, in der Praxis auch ab.
Tja, wenn es da einen Standard gäbe, wäre ich sehr froh. Der Gesetzgeber hat da nicht viel vorgegeben. Also diese Vorschrift, auf der das BEM gründet, die gibt es seit 2004. Und wir können heute sagen, dass immer noch nicht alle Arbeitgeber dieses Verfahren anwenden.
Obwohl sie es ja müssten. Ne?
Obwohl sie es müssen, das ist rechtlich verpflichtend. Aber ja, die Konsequenzen, vielleicht kommen wir da nachher noch kurz drauf, die treffen dann nur wenige Arbeitgeber so schmerzlich, dass sie da wirklich Herzblut reinlegen. Und deshalb ist es noch nicht so richtig etabliert. Großunternehmen haben mittlerweile Betriebsvereinbarungen oder Verwaltung auch Dienstvereinbarungen dazu entworfen. Aber gerade in so kleinen und mittleren Unternehmen ist dieser Fokus noch nicht so da.
Du kennst ja beide Perspektiven aus erster Hand, sowohl als Personalerin, die sich auf Arbeitgeberseite damit ein- und auseinandergesetzt hat, und auf der anderen Seite dann auch als Betroffene. Was macht so eine Wiedereingliederung denn mit einem Menschen, der jetzt nach einer Langzeiterkrankung dann auch wieder in den Betrieb und ins Erwerbsleben zurückkehrt?
Ja, eine sehr komplexe Frage. Vielleicht fangen wir da ein bisschen noch im Vorfeld an. Erstmal macht sie gar nichts mit einem, weil die meisten gar nicht wissen, dass sie diesen Anspruch haben und da begleitet werden können. Oft ist es ja so, dass jemand, der lange krank war, aus dem Arbeitsleben raus war für eine gewisse Zeit, dann über den Arzt wieder die Informationen erhält. Jetzt ist bald die Wiedereingliederungszeit, die Arbeitsfähigkeit wird wieder hergestellt. Man könnte jetzt an eine Wiedereingliederungsmaßnahme denken. Da sprechen wir in der Regel vom Hamburger Modell. Das wird über die Krankenkassen dann noch angesteuert. Und mehr weiß ein Mitarbeiter im Zweifel gar nicht. Ja? Und die Unternehmen wissen ja auch in der Regel nicht, wann ein Mitarbeiter zurückkehrt. Da gibt es nicht viel Vorlauf. Und insofern ist erstmal eine große Orientierungslosigkeit da bei den Rückkehrern. Die sehen sich so vor der Herausforderung, wieder in die Arbeitswelt zurückzukehren, wieder den Anforderungen ausgesetzt zu sein, haben in der Regel nicht ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein, wissen auch noch nicht, wie es um ihre Belastbarkeit wirklich wieder bestellt ist und haben erstmal Zweifel daran, dass diese Wiedereingliederung funktioniert, beziehungsweise wie sie dann mit der neuen Belastung umgehen.
Jetzt kommen Menschen nach einer Langzeiterkrankung, die ja mitunter auch sehr schwerwiegend sein kann, aus einer emotional schwierigen Phase zurück. Das wirkt sich auf die Beziehungsebene, auf die Familie aus und auf einmal ist man in Anführungszeichen wieder arbeitsfähig oder beschränkt arbeitsfähig. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Dinge, die Erkrankte und Betroffene auch beschäftigen. Wie kriegt man das aus deiner Sicht auch ja übereinander, damit es am Ende auch gut gelingt?
Ja,
das muss ja funktionieren.
Richtig, genau. Auch das ist eine komplexe Situation, die natürlich nicht nur beim Arbeitgeber zutage tritt, sondern in der Regel, das können wir vielleicht in unserem Familien- und Bekanntenkreis auch mal im Einzelfall verfolgen, wenn es eine schwerwiegende Diagnose gibt, dann leidet das ganze Umfeld, ja, das ganze Umfeld unterstützt und man selber als Betroffener möchte irgendwann wieder zurück in die Normalität und dazu gehört natürlich auch das Arbeitsleben. Ja, also der Wunsch, wieder in diese Normalität, in die Funktionsfähigkeit zu kommen, ist bei vielen sehr ausgeprägt. Da kann es manchen auch gar nicht schnell genug gehen. Und im Familienkreis muss das natürlich in irgendeiner Form auch unterstützt werden. Und für die Betroffenen geht es eben darum, sich da zu entlasten und im Kopf zu behalten. Es geht nicht nur um die Herausforderung, wieder zu arbeiten, sondern es gibt viele psychosoziale Belastungen im Umkreis. Ne? Also ich muss irgendwie mit dieser Krankheit, die ich vielleicht habe, weiter umgehen. Vielleicht gibt es noch Behandlungen, die ich unterbringen muss. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, überhaupt Belastung zu tragen. Also von 0 auf 8 Stunden am Tag arbeiten wird für die meisten nicht funktionieren. Ja, und es gibt eben viele Dinge, die sich auch in den Kontakten im Umkreis vielleicht verändert haben. Vielleicht gibt es da Kontaktabbrüche und da muss man auch wieder ansetzen.
Jetzt habe ich ja auch knapp 20 Jahre auch Personalarbeit auch auf dem Buckel und war dementsprechend natürlich auch mit betrieblichen Wiedereingliederungsmaßnahmen auch konfrontiert. Und ein Erfahrungswert, der mir auch immer im Gedächtnis geblieben ist, dass es durchaus auch vorgekommen ist, dass ich Kolleginnen und Kollegen, die nach längerer Erkrankung auch wieder zurückkehren durften und auch wollten, auch sich sehr schnell selbst zu hohe Ziele gesetzt haben und dann aber auch gemerkt haben, Mensch, ich bin noch gar nicht so weit, so wie du vorhin gesagt hast, um dann auch tatsächlich wieder auch 8 Stunden tatsächlich auch meine Performance auf die Straße zu kriegen.
Ja, auf jeden Fall. Dafür ist eben diese stufenweise Wiedereingliederung zum Beispiel im Hamburger Modell gedacht, dass man sich an diese Belastung wieder langsam annähert und auch merkt, wie nehme ich das auf? Brauche ich vielleicht noch mehr Pausen? Wie geht es mir mit einer neuen Belastbarkeit? Also der persönliche Prozess beinhaltet auch, ich lerne mich selbst in einer neuen Belastbarkeit kennen, je nachdem, was es für eine Krankheit ist. hat es eben auch noch weitere Auswirkungen, die sich natürlich im Arbeitsalltag auch zeigen. Da muss ich erstmal einen neuen Umgang mit finden. Ich habe vielleicht auch in dem Prozess gelernt, meine eigenen Grenzen überhaupt erstmal wahrzunehmen. Ja, also ich glaube, wir können alle von uns sagen, es gibt Situationen im Arbeitsleben, wo wir diese Grenze nicht wahrnehmen oder auch bewusst überschreiten, weil bestimmte Arbeitsziele gerade zu erreichen sind, weil Überstunden gemacht werden müssen, weil das Kind dann eben auch noch abgeholt werden muss. Also es gibt ja vielfältige Anforderungen. Aber in so einer Krankheitsphase fokussiert man sich nochmal anders auf das körperliche oder auch auf das psychische Erleben und geht mit einer ja anderen Vulnerabilität dann auch wieder zurück ins Arbeitsleben. Also das ist wirklich auch nochmal ein Selbsterfahrungsprozess, den man dann erstmal wieder neu integrieren muss.
Ja, definitiv. Und da gehst du ganz persönlich ja auch sehr offen, auch mit deinen eigenen Erfahrungen, auch um. Du bist mit Anfang 30 auch an Krebs erkrankt und musstest dich dann auf einmal mit Dingen auseinandersetzen, die sicherlich alles andere als auch schön gewesen sind. Und 2014 bist du dann auch nach einjähriger Krankheitsphase auch zurückgekehrt. Wie war das damals auch für dich persönlich?
Ja, das war natürlich eine skurrile Situation. Ich kam ja so wie du auch aus dem Personalbereich. Ich war auch unter anderem für das betriebliche Eingliederungsmanagement zuständig. Also man kann schon behaupten, ich wusste ziemlich genau, wie Wiedereingliederungsprozesse aussehen. Zumindest dachte ich das. Ne? Von außen betrachtet ist das natürlich einfach zu sagen, ja, ich weiß, auf welche Schritte es ankommt, wie man das macht. Aber wenn man dann, ich sage mal, auf die andere Seite des Besprechungstisches wechselt und die andere Perspektive einnimmt, dann ist man natürlich nochmal mit anderen Prozessen befasst. Und mir ging es auch so. Ich wollte durchaus wieder arbeiten. Ich hatte mich vorbereitet. Ich wusste auch, was meine Ziele sind. Ich habe auch ein Hamburger Modell gemacht. Ich habe, so wie ich das auch in meinen Coachings immer propagiere, mir einen Urlaubsplan mit dem Resturlaub gestaltet, dass die Belastung für eine Weile auch noch eingeschränkt ist oder reduziert ist, sodass ich Pausen habe. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, dass ich ganz schnell ins alte Fahrwasser gekommen bin, weil die Anforderungen natürlich nicht von mir weggehalten wurden. Und das geht uns, glaube ich, allen so, auch wenn wir tolle Führungskräfte haben, die werden die Arbeit nicht von uns weghalten. Und das ist auch nicht ihre Aufgabe. Und die Kollegen wollen auch wieder Entlastung haben. Und dann ist man ganz schnell bei Themen, die jetzt gar nicht nur krankheitsbezogen sind, sondern dann geht es um Antreiber, um persönliche Motive, um Leistungstrigger, um ja das, was man sich vielleicht auch selber wieder beweisen will. Man möchte wieder Erfolgserlebnisse haben.
Anerkennung.
Anerkennung, genau. Ja. Rückmeldung, sehen, dass man selber gestalten kann, dass man etwas bewirkt. Und vor allem, das darf man nicht vergessen, als Patient ist man ziemlich depotenziert, ja. Man ist in einer Situation, wo man Ohnmacht erfährt, wo man merkt, man kann nicht alles gestalten, man kann nicht alles beeinflussen. Und diese Erfahrung zu überschreiben, das bewegt viele Rückkehrer.
Wir haben vorhin kurz über Arbeitgeber geredet, wo du sagtest, ja, es besteht ja ein gesetzlicher Anspruch, auch eine Wiedereingliederung, großes Wort, oder das Eingliederungsmanagement auch anzubieten und durchzuführen. Und Unternehmen, Arbeitgeber gehen da sehr unterschiedlich damit um. Vermutlich in der Bandbreite von sehr gut bis schlecht oder nicht vorhanden. Du bist selber ja auch, nachdem man auf einmal auf der anderen Seite des Tisches sitzt, ja Betroffene gewesen. Was war dann der Zeitpunkt zu sagen, so jetzt möchte ich mich neu gründen und möchte da auch den Prozess, den du aufgesetzt hast, Return to Work, so auch anbieten?
Ja, also das Ziel, mich irgendwann selbstständig zu machen, das hatte ich zugegebenermaßen schon immer. Das ist natürlich, wenn man eine schwere Erkrankung hatte, erstmal völlig vom Tisch. Dann ist man froh, wenn man angestellt ist und ein sicheres Arbeitsverhältnis hat. Und es war auch gerade nach der Erkrankung nicht mein primäres Ziel, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe aber schon gemerkt, dass das Thema in mir weitergearbeitet hat, dass ich ja diese Selbstbetroffenheit, diese Perspektive in den BEM-Prozessen auch nicht so ganz außen vor halten konnte. Also gemerkt habe, Arbeitgeber kommen an eine Grenze. Das ist auch völlig so vorgesehen. Das Arbeitsverhältnis ist nicht das ganze Leben. Und darüber hinaus ist aber viel mehr erforderlich. Und ich habe gesehen, dass viele Rückkehrprozesse nicht so sehr daran scheitern, dass Arbeitgeber nicht in der Lage sind, das BEM gut zu führen, sondern dass die Betroffenen zu wenig an sich selber glauben, zu ungeduldig sind, sich schnell entmutigen lassen. Ja, also da braucht es einfach mehr Empowerment. Und ich habe in der Zeit auch noch eine therapeutische Ausbildung gemacht und dann einfach für mich entschieden, ich möchte gerne diese beiden Perspektiven besser nutzen. Ich habe einen Verein mit aufgebaut, Leben nach Krebs heißt der sich mit jungen Krebsbetroffenen beschäftigt, die wieder ins Erwerbsleben nach der Erkrankung zurückkehren wollen. Und durch die Austauschprozesse da ist das Thema einfach sehr lebendig gewesen. Und dann habe ich gedacht, es macht Sinn, sowohl Betroffene zu empowern, gut durch diesen Prozess zu kommen, als auch Arbeitgebern diese Perspektive und die Prozesse, die eben hinter dem BEM stehen, noch ein bisschen deutlicher zu vermitteln.
Daraus ist dann Return to Work entstanden, genau. Wenn ich das richtig im Kopf habe, auch im Strandkorb.
Ja, das ist natürlich ein Wortspiel. Also ja. Wenn wir das betriebliche Eingliederungsmanagement so als Puzzleteil haben, meint der Begriff Return to Work englisch geschrieben eben auch die Einbeziehung der überbetrieblichen Perspektive, also aller Netzwerke, die sich auch um den Arbeitgeber herumranken und auch alle psychosozialen Themen, die da drin verborgen sind. Und ich habe mir gedacht, das Thema ist schon sehr schwerfällig, nicht niedrigschwellig. Ich brauche irgendwie eine Sprache, die ein bisschen zugänglicher ist, die Betroffene auch ein bisschen motiviert, sich damit intensiver zu beschäftigen. Und deshalb schreibe ich Return eben als Segel-Turn, also Turn groß, und ziehe das Ganze auf eine Segelmetapher. Und ja, das ist im Strandkorb entstanden. Ich
Das passt ja auch zu deiner Herkunft genau. Als Nordlicht.
Ja, genau, ich bin Nordlicht, genau. Und tatsächlich ist es im Strandkorb entstanden, als ich selber dabei war, meinen Rückkehrprozess zu planen. Da kamen so die Anfänge.
Erzähl uns doch mal über so ein Coaching- bzw. Beratungsprozess. Also sicherlich gibt es ja dann nicht irgendwie einen Standard oder ein Schema F, nach dem man das machen kann. Aber trotzdem, denke ich, interessiert auch gerade die Zuhörer und vielleicht auch Betroffene, wie kann so ein Prozess denn auch ablaufen? Was sind so die üblichen Schritte, die man da gemeinsam auch miteinander geht?
Ja, also erstmal war für mich so wichtig die Erkenntnis, es geht darum, Informationen zusammenzufassen, also wirklich eine Anlaufstelle zu sein, die alle Themen, die in dem Moment für eine rückkehrende Person wichtig sind, zusammenfasst. Und so verstehe ich mich. Ich habe eben die Personalerperspektive. Ich bin Juristin, ich kenne mich mit Arbeitsrecht aus. Ich habe den therapeutischen Überblick, die Selbsterfahrung und ne, das, was gerade für Krebsbetroffene fehlt, aber das gilt auch für Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, ist so eine Anlaufstelle, die diese Informationen für den Rückkehrprozess zusammenfasst. Und insofern, ja, du hast recht, es gibt keinen Standard. Es gibt aber Fragestellungen, die alle Rückkehrer betreffen. Und insofern gibt es schon so eine Art Maske, die ich aufsetze. Also ich fange zum Beispiel an, damit eine Standortbestimmung zu machen, wie das in den meisten Coaching-Prozessen ja auch der Fall ist, um zu gucken, was ist eigentlich im jetzigen Moment wichtig, wie bin ich aus dem Arbeitsprozess ausgestiegen und wie gehe ich jetzt wieder zurück, was hat sich in der Zeit verändert. Und da ist zu beobachten, dass bei vielen die Arbeit plötzlich ganz anders eingeordnet wird, in einem anderen Kontext. Viele stellen sich die Sinnfrage, da kommen auch Dinge aus der Vergangenheit hoch, wie, ach, eigentlich wollte ich schon immer was ganz anderes machen. Also auch wenn es ein schwerer Krankheitsprozess ist, kommt auch da positive Energie und Gestaltungswillen. Ne? Und damit fängt man an, sich das anzugucken. Da geht es natürlich wirklich um die Planung des Prozesses. Und da stecken arbeitsrechtliche Fristen hinter. Da steckt die Frage drin, wann läuft das Krankengeld aus? Welche Möglichkeiten habe ich oder habe ich vielleicht auch nicht mehr? Was droht mir in der Sozialversicherung, wenn ich aus bestimmten Zeiten rausfalle? Und da gucke ich mir dann an, wie wird das weiter gestaltet? Es geht aber auch viel um die Frage, wie gehe ich in Kommunikation mit dem Arbeitgeber? Wie gehe ich auch auf meine Kollegen wieder zu? Wie möchte ich kommunizieren? Da ist viel Standortbestimmung drin. Möchte ich, dass diese Krankheit bei meinem Arbeitgeber Thema ist, öffentlich ist, oder möchte ich das völlig raushalten? Dann muss ich damit umgehen, dass trotzdem Fragen kommen. Und dann geht es im Coaching auch darum, wie setze ich mich dem aus? Was gebe ich für Orientierung? Was braucht es, damit ich wieder gut zurückkomme? Eine weitere Frage ist noch, die eigene Belastbarkeit kennenlernen. Das ist dann ganz konkret, das sind konkrete Coaching-Tools, mit denen man sich das dann auch noch anguckt.
Jetzt stelle ich mir es schwierig vor, dass jetzt so der idealtypische Klient oder Mandant zu dir kommt und sagt, in 4 Wochen geht es wieder bei mir los, ich möchte so einen Prozess in Anspruch nehmen. Vermutlich läuft es in der Regel etwas anders. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, weil wenn wir auch nochmal das Thema der Arbeitgeber aufgreifen, da werden ja auch mitunter Gespräche geführt, wie es funktioniert, jemand nicht mehr richtig aufgrund seiner Erkrankung, wird vielleicht auch nicht als so leistungsfähig wie früher eingeschätzt, dann wird vielleicht ein Aufhebungsvertrag angeboten oder es droht eine Kündigung. Wenn du so an deine Praxiserfahrung jetzt denkst, kommt zu dir eher dann der Coachee, wenn es brennt, oder kommt eher der Idealtyp? Also wie finden die Betroffenen zu dir?
Unterschiedlich. Also meine Lieblingssituation ist die, jemand hat bei mir mal einen Workshop mitgemacht, hat sich diesen Prozess einmal angeschaut, sich darin verortet, handelt erstmal selbstständig und kommt dann wieder, wenn es konkret wird. Das ist natürlich ein Wunschdenken. Du hast völlig recht. Die meisten gehen ihre Wiedereingliederung erstens auch in der Planung schon viel zu spät an, nämlich wenn sie eigentlich diese Möglichkeit schon gar nicht mehr haben, weil das Krankengeld ausläuft. Und viele kommen natürlich, weil sie Unterstützung brauchen, weil schon irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Also der Arbeitgeber ist der Meinung, man kann diesen Job auf Dauer nicht mehr ausüben. Dann wird ein Hamburger Modell abgebrochen oder es ist die Rede von einer Kündigung. Du hast völlig recht und die Sachen ja schon benannt. Ein Aufhebungsvertrag wird vorgelegt. Was ich in letzter Zeit häufiger hatte, ist Resturlaub haben sie nicht mehr. Und wenn da doch welcher sein sollte, dann möchten wir gerne, dass sie drauf verzichten. Ne? Also auf solche Ideen kommen auch manchmal.
Ja, eine ganz üble Nummer.
Ja, ganz genau. Und da stehen die meisten, die eben dieses Wissen darum nicht haben, natürlich erstmal mit einem großen Fragezeichen da. Und ja, das Ruder ist dann schon aus der Hand gegeben. Da kann man dann noch versuchen zu reparieren. Aber mir geht es eigentlich wirklich darum, zu empowern und jemanden in die Lage zu versetzen, gleich die Wiedereingliederung so richtig für sich anzugehen und mit einer guten Planung einzusteigen. Das beeindruckt Arbeitgeber, wenn du mal überlegst, welche Rolle du im BEM hattest, dann kannst du dich vielleicht auch an Situationen erinnern, wenn da jemand vorbereitet kommt und sagt, so stelle ich mir das vor, das brauche ich, das habe ich mir so überlegt. Das ist der seltene Fall, aber das ist das, was natürlich dann auch auf Wohlwollen stößt.
Ja, ohne Zweifel, absolut. Wie wichtig sind in so einer Phase, also man kommt ja aus einer emotional oder existenziell schwierigen Situation mitunter zurück, sind da zentrale Ansprechpartner?
Absolut und also absolut wichtig, sowohl im betrieblichen Kontext wie auch außerhalb dessen. Nicht alles möchte man beim Arbeitgeber besprechen und transparent machen. Wenn man zum Beispiel, und das muss man eben auch nicht über die Krankheit sprechen möchte, Dann kann es beim Arbeitgeber noch der Betriebsarzt sein, der ja da der Schweigepflicht unterliegt und nur die Ergebnisse dem Arbeitgeber zuspielt, ein Verständnis. Da braucht es auf jeden Fall Ansprechpartner und in der Regel sind das die Personen, die für das BEM-Verfahren zuständig sind, also zum Beispiel Betriebsräte, Personalräte, Schwerbehindertenvertretung, auch Personaler, wenn ich den Personaler meines Vertrauens habe. Aber der ist natürlich nah an den personellen Konsequenzen. Das muss man sich überlegen, wen man da ins Boot holt. Es gibt den Integrationsfachdienst. Wenn man eine Schwerbehinderung hat, dann kann man sich da beraten lassen und Unterstützung holen. Und es gibt recht wenig Coaches. Also ich weiß überhaupt nicht, ob ich schon noch andere gesehen habe. Aber doch, einzelne gibt es schon, die sich damit beschäftigen. Ansonsten eher Beratungsstellen. Aber ich empfehle immer gerne, dass man sich für diese Rückkehrphase eine Vertrauensperson sucht. Vielleicht kann das eine Kollegin oder ein Kollege des Vertrauens sein oder eben auch aus dem Freundeskreis jemand, besser noch jemand, der einen nicht so gut kennt, mit dem man eben die Erfahrung, die man macht, reflektiert und da auch nochmal gespiegelt bekommt, ob Situationen gut laufen oder schlecht laufen. Dass man einfach ein Gegenüber hat, um sich selbst auch besser einzuschätzen.
Also ich denke jetzt gerade auch an Situationen, man ist in der Phase gewesen des Patienten und ist auf einmal wieder Kollege. Das ist ja irgendwie eine völlig andere Rolle wieder, wo es ja mitunter dann auch ja, vielleicht für den einen oder anderen auch schwierig ist, wie gehe ich jetzt so mit ganz normalen Alltagssituationen, die vielleicht völlig banal, aber für den Gegenüber auch total wichtig sind, um, wenn man jetzt aus einer schweren Erkrankung zurückkommt und sagt, hey, ich bin froh, überhaupt wieder hier an diesem Tisch sitzen zu können und mich interessiert das Ergebnis von Hertha BSC einen feuchten Kehricht. Na, ich überspitze jetzt einfach mal. Also ja. Da stelle ich mir das vielleicht auch für den einen oder anderen schwierig vor, so mit einer Situation umzugehen. Oder die Kollegin hat zum dritten Mal die Klotür offen gelassen oder meine Schreibtischstifte sind weg.
Ja, das kann einen schon zur Verzweiflung treiben, wenn man gerade noch emotional sehr dünnhäutig ist. Ja. Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen und eine Orientierung zu geben, dass eben auch die Kollegen verstehen, warum man vielleicht auf manche Dinge noch ein bisschen emotional oder auch sehr emotional reagiert. Aber ich sehe es bei meinen Klienten eigentlich schon so, dass die froh sind, sich auch mal wieder über Fußball zu unterhalten. Also irgendwann ist man es auch leid, immer nur Kontakt mit der eigenen Erkrankung zu haben und die Normalität darf gerne wiederkommen. Ich habe mich irgendwann gefreut, wenn ich mich darüber geärgert habe, lange an der roten Ampel zu stehen. Also es ist nicht so, dass das dann plötzlich lächerlich ist. Ja? Sondern ja. Das ist eben das Zeichen, man ist irgendwo wieder in der Normalität angekommen.
Ja, das zeigt dann aber auch irgendwo Empowerment oder auch ein gewisses Maß an emotionaler Stärke zu sagen, ich gehe mit solchen Situationen dann auf einmal auch wieder ganz anders um und erlebt die auch ganz anders.
Ja, das ist ein Integrationsprozess. Ja. Ne? Das muss man auch sehen. Mit dem Rückkehrprozess, also wenn ich wieder zurückgehe in die Arbeit, beginnt oft erst die Krankheitsverarbeitung. Ne? Viele sind ja während der Erkrankung noch so im System, in Behandlungsprozessen, in der Reha, in was auch immer. Da passiert noch nicht viel und dann überlagert sich diese Anforderungsphase mit der Verarbeitungsphase und das mischt sich, das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Aber man kommt ein bisschen ja, ins Training solcher Gewohnheiten und ja, dann wird es auch irgendwann wieder ruhiger.
Jetzt stellst du deinen Klienten und da will ich ein bisschen auch wieder zu deinem Prozess zurückleiten, ja auch 10 Impulse zur Verfügung. Und ich weiß von dir auch, es gibt ja auch ein Buchprojekt, das in Planung ist. Zu den Impulsen zunächst, so kurz und knapp, was steht da drin und wann dürfen wir mit deinem Buch rechnen?
Ja, das macht jetzt nicht wenig Druck. Ja, also die Impulse, das ist einfach etwas, was man sich auf meiner Webseite runterladen kann, um eine Idee zu kriegen, was sind denn eigentlich die Möglichkeiten, die ich beeinflussen kann, oder wie bereite ich mich auf diesen Return to Work vor? Das sind also wirklich nur Gedankenimpulse. Wenn man die einmal durchgegangen ist, dann hat man schon, ja, ich glaube, eine ganz gute Orientierung, wie es laufen kann, was man vielleicht zur eigenen Unterstützung noch anstoßen kann und was es braucht, um da für sich eine gute Rückkehrerfahrung zu ermöglichen. Ich sage mal, es gibt keine zweite Chance für eine wirklich positive Rückkehrerfahrung, weil wenn man nach der Krankheit auch am Arbeitsplatz nochmal die Erfahrung macht, vermeintlich zu scheitern, und das liegt oft gar nicht an einem selber, dann erleichtert das eben nicht die Wiedereingliederung in die Arbeit. Insofern lohnt es schon, einen Blick da mal reinzuwerfen. Genau.
Unbedingt kann ich an der Stelle auch nur empfehlen. Du sprichst dort unter anderem auch über Selbstfürsorge, und das würde ich gerne nochmal aufgreifen, welche Bedeutung du dieser beimisst.
Ja, das ist eigentlich so das Leitmotiv, und ich sage gerne, da haben Menschen, die eine Krankheitserfahrung machen mussten, denen, die keine machen mussten, vielleicht sogar eine Erfahrung voraus, denn die Frage, betreibe ich Selbstfürsorge, ja oder nein, die ist eigentlich nicht mehr da. Das ist ein zwingendes Thema, das lässt sich nicht mehr wirklich von der Hand weisen. Und da geht es natürlich darum, die eigene Belastbarkeit zu spüren, Grenzen zu ziehen, einen Ausgleich zu schaffen, eine, ja, wie wir es so nennen, Work-Life-Balance zu etablieren, mehr auf Körperbedürfnisse zu achten, die Arbeitszeiten entsprechend zu gestalten und überhaupt wieder mehr in Kontakt mit sich selber zu sein. Und das ist ein Langzeitprozess, der hat natürlich nicht wirklich viel oder nicht primär was mit der Wiedereingliederungsphase zu tun, sondern das ist dann die Lebensaufgabe, die wir eigentlich alle haben. Und die Wiedereingliederungsphase ist ein guter Aufhänger, sich dem Thema nochmal intensiver zu widmen.
So, aus der Nummer mit dem Buch lasse ich dich nicht raus.
Genau, ich habe mich schon gewundert. Das Buchprojekt, das schlummert schon lange in mir. Ich habe da teilweise immer schon dran geschrieben, weil ich natürlich gerne allen, die in diese Wiedereingliederungsprozesse starten, gerne etwas an die Hand geben möchte und auch weiß, dass nicht jeder Zeit oder auch die finanziellen Ressourcen für einen Coaching-Prozess hat. Und das wird ein Ratgeber werden mit Workbook-Anteilen, wie man sich eben darauf vorbereitet. Ich bin dabei, Fallbeispiele aus meiner Praxis und aus meiner Vereinstätigkeit aufzubereiten, um mal so exemplarisch die unterschiedlichen Situationen, die es geben kann, auf diesem Weg darzustellen und zu zeigen, was eben gut funktioniert und wo vielleicht auch so die Sollbruchstellen sind. Also ich nenne das dann die Untiefen, die man besser umschifft, und die alternativen Return-Routen, die man eben auch noch angehen kann.
Womit wir wieder bei der Seglersprache dann
auch. Ja, ich kann das auch ganz exzessiv betreiben.
Ja. über zwei Dinge will ich mit dir noch abschließend auch sprechen. Jetzt bedarf natürlich so ein Coaching-Prozess ja auch des persönlichen Austausches, und Klienten, Mandanten, die zu dir kommen, sind ja in der aktuellen Situation mitunter ja auch häufig Risikogruppen. Wie erlebst du da die Corona-Zeit, also sowohl im Hinblick auf die Betroffenen, aber auch für deine eigene Praxis bzw. Kanzlei? Also ich stelle mir vor, dass es da schon auch mitunter schwierig wird, so ein emotionales Thema dann auch über Zoom oder digital zu regeln oder zu managen.
Ja, also da muss man sagen, Corona haben wir es tatsächlich gerade zu verdanken, dass plötzlich viel mehr Menschen sich mit virtuellen Settings vertraut machen. Ja, das ist etwas, was ich auch vor Corona schon praktiziert habe, zumindest im Coaching, nicht so sehr in der anwaltlichen Vertretung. Also da versuche ich noch, vor allem dort, wo ich sitze, in Berlin tätig zu sein. Das Coaching habe ich schon von Anfang an auch über ein virtuelles Setting gemacht, und das hat bisher auch ganz gut funktioniert. Ich bin ein bisschen verhalten, was therapeutische Prozesse betrifft. Da kann man sich viel drüber unterhalten. Ich denke, auch da ist es nicht schlecht geeignet, aber das Therapeutische bediene ich gar nicht. Mhm. Und für das Coaching ist es gut. Manche kommen tatsächlich für ein Erstgespräch zum Kennenlernen nach Berlin und sagen, für mich ist ein virtuelles Coaching völlig in Ordnung, aber einmal will ich sie persönlich erleben. Oder sie haben mal einen Workshop gemacht und sagen, ja, okay, ich kann mir vorstellen, das virtuell weiterzuführen. Aber manche sind auch von vornherein virtuell dabei. Und da muss man natürlich sagen, Risikogruppen, das war jetzt, wie gesagt, durch Corona ist es nochmal deutlicher geworden, die profitieren natürlich davon, wenn es virtuell funktioniert. Und nicht nur, weil sie Risikogruppe sind, sondern vielleicht auch in einer Phase, wo die Kraft noch nicht da ist, wieder Wegzeiten auf sich zu nehmen.
Ja.
Und wenn wir zum Beispiel eine Stadt wie Berlin betrachten, dann kann das schnell mal eine Stunde sein. Ja, wenn ich noch nicht in der Phase bin, wo ich wirklich wieder arbeiten gehe, ist das vielleicht noch genau die Herausforderung zu viel. Und es gibt natürlich jede Menge Klienten oder potenzielle Klienten, die nicht in Städten wie Berlin sitzen, wo es auch irgendwie noch eine Unterstützungs- und Beratungsstruktur gibt, sondern irgendwo auf dem Land, wo ich mich nicht an irgendwen wenden kann und die eben auf virtuelle Angebote angewiesen sind.
Und ich mich vielleicht auch insofern dann auch, schützen ist ein hochtrabendes Wort, kann, indem ich dann mich natürlich auf dann den Wiedereinstieg noch besser vorbereiten kann, weil ich dann im Zweifel auch eher zu Hause bleibe und dann auch diese virtuellen Möglichkeiten auch nutze.
Ja, ich möchte es gerne nochmal aufgreifen. Wir haben über den Verein Leben nach Krebs in Berlin immer eine Selbsthilfegruppe veranstaltet bei der Krebsgesellschaft. Und die ist natürlich dann durch Corona auch erstmal ausgesetzt worden. Wir haben das alles digitalisiert und machen seit einiger Zeit eben virtuelle Selbsthilfetreffen. Und seitdem haben wir natürlich auch mehr Zulauf bundesweit. Und es macht einen entscheidenden Unterschied, ob man sich schon mal mit anderen Betroffenen zu dem Thema ausgetauscht hat und rauskommt aus dieser Vereinzelung. Hm. Also mal abgesehen vom Coaching, das ist nochmal eine andere Form von Unterstützung und auch schon mal einen Kontakt zu diesem Thema.
Ja, damit hast du zu meinem letzten Thema auch vorweggegriffen. Du hast den Verein Leben nach Krebs e.V. ja auch mit aufgebaut und bist da ja auch eingebunden. Insofern ist die Frage der Vereinsarbeit, wie ihr das managt, auch schon im Wesentlichen geklärt. War das für dich damals auch so ein bisschen eine Herzenssache zu sagen, ich bin selbst Betroffene gewesen und jetzt will ich alles, was ich auch erlebt habe, auch weitergeben und auch ein Stück weit mithelfen, dass es anderen besser geht?
Ja, also ich habe während meiner eigenen Behandlungsphase wirklich in meinem dann entstandenen Umkreis viel gesehen, bei dem ich dachte, so diese Unsicherheiten, die ich da sehe, die habe ich nicht, weil ich aus dem Personalbereich komme, weil ich das Arbeitsrecht kenne und konnte da viel unterstützen und viel Orientierung geben. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, zu dem Thema kann ich was beitragen. Das ist tatsächlich auch ein Prozess oder ein Thema, das für die Gesellschaft relevant ist und nicht nur für die Betroffenen. Also ich sehe das auch ein bisschen als politisches Thema. Ne? Also Return to Work beziehungsweise Arbeit und Krebs ist in den letzten Jahren ein immer größer werdendes Thema geworden. Und das war eine meiner Motivationen, mich damit zu beschäftigen, ja.
Du machst mir es unheimlich schwer, einen Ausstieg aus unserem Gespräch zu finden, weil es total spannend ist, mit dir zu reden und sich auszutauschen, auch gerade dann, wenn man sich auch einige Jährchen nicht mehr persönlich gesehen hatte, aber trotzdem sich irgendwo auch verbunden fühlt. Liebe Uta, es war mir ein großes Vergnügen heute, dass du in der Podcast-Folge auch mitgemacht hast.
Sehr gerne. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch viel Erfolg mit dem Podcast.
Gucken wir mal, wo mich der dann am Ende auch noch hinführt. Und alle, die auch jetzt Lust gekriegt haben oder sagen, da möchte ich auch nähere Informationen haben. Werbung mache ich normalerweise nicht, aber deine Homepage, die kann man gerne auch nennen. www.utamaria-weißleder.de. Es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen.
Dankeschön.